Aber für mich, und das sage ich jetzt, wird er wirklich gut erst, nämlich gut, wird er der Wotropper mit den frühen 50er Jahren, wo es ihm gelingt, die Abstraktion so weit zu führen, dass sie, dass die, das Naturalistische oder das Wiedererkennen immer weniger wichtig ist, wo das Prinzipielle zum Thema wird. Ne?
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ein Säulenheiliger der österreichischen modernen Kunst ist aktuell im Belvedere 21 zu sehen, Wotruber International. Die Ausstellung läuft seit dem 17. Juni 2025 und noch bis zum 11. Jänner 2026. Kuratiert von Verena Gamper und Gabriele Stöger-Spewak, die auch das Archiv, den Nachlass Wotrupers im Belvedere betreut. Und ja, wir sind gerade zurückgekommen. Wir haben einen Ausflug dorthin gemacht und waren wieder sehr angeregt, schon dort diskutiert. Die Ausstellungsarchitektur, die wird heute eine Rolle spielen. Und ja, ganz allgemein, aber wie immer können wir sagen, auf jeden Fall hingehen, die Ausstellung sich anzusehen, lohnt sich. Das Belvedere 21, das die Architektur ist, auch ohne Kunst drinnen einen Besuch wert. Und ja, lieber Vater, ich möchte ganz gern, wie eigentlich meistens, mit der Frage beginnen, wie es dir denn so ganz allgemein gefallen hat.
Ja, wie hat es mir gefallen? Ich bin ja einer, der diesen Begriff des Säulenheiligen schon aufgrund meines Alters und meiner kunsthistorischen Sozialisierung mitträgt und auch mitgetragen hat. Mhm. Für uns, wie ich 20 war, waren also die großen Alten, aber die großen Alten Modernen, waren also der Wotropper, war der Böckel, das waren die, die auch das Kunstleben bestimmt haben ein bisschen, die auch bestimmt haben, wer fährt zur Biennale, die im Kunstsenat gesessen sind zum Teil.
Kann ich kurz unterbrechen?
Ja.
Der Wotruber war insgesamt 7-mal in Venedig bei der Biennale vertreten.
Okay.
Also ja, in diversen Konstellationen. Also ich meine, wenn du das jetzt angesprochen hast, also ja, der hat sich offenbar auch richten können.
Ja, das war auch mit dem Böckli so. Die haben natürlich, die waren überzeugt und zu Recht überzeugt, dass Österreich einen unglaublichen Nachholbedarf hat, was die Moderne betrifft. Wir waren ja immerhin zuerst durch den Ständestaat und dann durch den nationalsozialistischen Unrechtsstaat von der Außenwelt abgeschieden, von der Moderne abgeschieden, von dem, was sie eigentlich wirklich abspielt in der Welt. Und die haben gesagt, im 45er Jahr, jetzt muss was geschehen. Und es ist auch vieles geschehen. Für mich ist es interessant, weil ich so ein Bild habe vom Wotruber, das irgendwie in Stein gemeißelt war, also nicht in Bronze gegossen, sondern in Stein gemeißelt. Und diese Ausstellung mir jetzt aber doch andere Einblicke gegeben hat.
Ja, das ist schon einmal gut. Sie heißt Wotruber International.
Ja.
Also ich habe mir jetzt kurz einen Text durchgelesen. Da ist zu lesen, dass der Wotruber schon oft, also monografisch, aber auch vor allem, was die Generation danach in Österreich betrifft, gezeigt wurde. Und dass diese Ausstellung der Versuch ist, irgendwie so internationale Wegbegleiter zu zeigen im Kontext und auch so Werkbegegnungen, also tatsächlich Werke zu zeigen, die gemeinsam mit Wotrubers Werken gezeigt wurden. Mhm. Ich glaube, das ist uns beim Anschauen der Ausstellung, wir waren jetzt gerade dort,
ist dir das? Ja, bei den Texten war schon zu erkennen, dass sich die dort getroffen, dann, dass er den nie gesehen hat, aber sie waren gemeinsam auf der Biennale und so weiter. Dieses international zeigen, ein bisschen ein Aufguss, weil das hat der Wiblinger mit dem Billhofer schon gemacht im Leopold-Museum. Mhm. Ist auch durchaus legitim. Was passiert in der Skulptur nach dem Krieg? Wie sehr sind die verschiedensten Positionen miteinander vergleichbar? Und da muss ich sagen, hat der Wotruber ein durchaus scharfes und interessantes, eigenständiges Profil. Mhm. Weil was so passiert, ob es jetzt Marino Marini ist oder ob es der Moore ist oder der Giacometti oder sowas, er ist in seiner besten Zeit als das erkennbar, was er ist, als einer, der vom Körper kommend, von der menschlichen Figur kommend, die Grundstrukturen herausarbeitet. Immer mehr abstrahiert, immer mehr das Stehen und Liegen, das Tragen zum Inhalt hat. Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass ich diese Einschätzung, die ja immer schon hatte, in diesem Punkt auch bestärkt.
Mhm. Ja, ich meine, du bist jetzt schon mittendrin in der Deutung des Werkes. Vielleicht fangen wir aber doch an, so allgemein über die Ausstellung und wie sie so auf uns trifft, dass wir das mal besprechen. Also sie findet statt im 21er Haus, im Belvedere 21. Ja. Ich hatte immer so das Gefühl, dass dort Bilder auszustellen ist schwer. Da gab es viele Versuche, das hat manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert. Dort Skulptur auszustellen, habe ich mir immer gedacht, das ist eigentlich ideal, weil Licht durchflutet, es gibt keine Wände, es braucht ja auch keine Wände für Skulpturen. Und jetzt sind wir da hineingekommen und man verschafft sich ja einen Überblick. Man sieht da viel rumstehen, aber dann stehen die Skulpturen doch recht, also wieder an den Rand gerückt.
Ja, und ein bisschen seltsam umeinander, was ihre Aufbewahrungsflächen. Also damit wir die Kritikpunkte gleich loswerden, für mich gibt es drei wirkliche Kritikpunkte. Erstens einmal bin ich der Meinung, dass eine Skulptur umgangen werden muss. Mhm. Dafür ist die Ausstellungsarchitektur nicht unterstützend.
Moment mal, es gibt ja auch Skulpturen, die jetzt nicht den kompletten Umgang brauchen, also Reliefs.
Die Reliefs nicht, die sind aber interessanterweise mitten im Raum gestellt worden. Ja. Also es gibt schon, viele Skulpturen brauchen und das sollen, sind auch am rundherum Schauseite. Das ist erschwert. Zweitens habe ich auch nicht begriffen, die Farbwahl, dass dieses schokoladebraune, kartonbraune, aus dem Material Karton resultierend, da irgendeinen Sinn macht, was Materialien wie Stein oder Bronze betrifft, erschließt sich mir auch nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich dann vor einer braunen Wand dann braune Skulpturen sehe, das ist etwas, was ich mir denke, da hätte ich auch gerne, dass ein bisschen mehr darüber nachgedacht worden wäre. Und das Dritte ist diese Postamentkultur, die da mit Pappkartons und so, ich glaube, so Schichten, nicht Schichtenkarton, sondern so Luftpolster, die also relativ viel aushalten, sind da ungeheure Postamente gebaut worden, die zum Teil ausschauen wie Maya-Tempeln oder Zikkurate, die für mich absolut ablenkend sind.
Ist es zu verspielt?
Es ist nicht nur verspielt, es ist eine Kopfgeburt, die ästhetisch nicht funktioniert. Ich sage es jetzt so deutlich, ich hoffe, werde ich dann nicht nächtens irgendwie überfallen. Die nicht funktioniert, die unästhetisch ist, die nicht Rücksicht nimmt auf
also
das
Material. Also dir gefällt es nicht?
Ja, mir gefällt es nicht, natürlich. Wer hat schon die objektive Wahrheit?
Weil ich gehe mal davon aus, dass alle die diese Ausstellung zu verantworten haben
und sie gemacht haben, denen gefällt das. Und wahrscheinlich gefällt es auch 50% der Leuten, aber ich bin da hier, um meine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und ich denke, die Skulpturen werden unter ihrem Wert versteckt sogar.
Ja.
Nicht?
Ja.
Also es sind so viele Dinge rundherum um die Skulpturen, dass es irritiert.
Ja, ich denke mir dann immer so, Wie könnte es denn anders sein, nicht? Und man kann natürlich jede einzelne dieser Skulpturen, und wie viel werden es sein, 70 bis 80 Skulpturen, könnte man einzeln auf weiße Podeste stellen in den Raum und das würde...
Oder nur auf dem Steinboden. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist so wie mit dem Regietheater. Man fürchtet sich heutzutage, dass man etwas macht, was zwar gut ist, aber weil es schon vor 50 Jahren gut war oder vor 200 Jahren gut war, dass es heute nicht in Frage kommt, weil man es anders machen muss. Mhm. Habe ich nichts dagegen, wenn es wirklich gut ist oder wenn es wirklich überzeugend ist. Aber eine Ausstellung ist für mich dazu da, ein Kunstwerk zum Wirken zu bringen und nicht durch die Ausstellungsarchitektur das Kunstwerk zu beschneiden oder zuzudecken oder in seiner Wirkung einzuschränken.
Mhm. Aber jetzt könnte ja durchaus sein, dass diese Idee, auch diese Werkgegenüberstellungen und diese Begegnungen auch in den Vordergrund zu rücken, dass die ja nah beieinander stehen müssen und vielleicht deswegen so Paare gemacht werden, die dann so oft in dieser Landschaft miteinander wirken. Also ich kann es auch nicht. Es wäre ganz interessant, also das wurde ja gemacht von einer von einer
Firma,
Next,
ne?
Enterprise, ja. Architects. Also ja. Es wäre ganz interessant, einmal mit jemandem, ja, von denen zu sprechen. Auch die Frage stellen, ob wie sehr sie ihre Arbeit oder wie sie ihre Arbeit einschätzen, ob sie ihre Arbeit einschätzen als wir möchten der Kunst eine Bühne geben und ziehen uns total zurück, oder wir wollen uns auch so ein bisschen selber das mit dem Regietheater, ja, das finde ich ganz gut. Es ist, ja, es ist für mich ein bisschen zu viel von diesem, zu viel der Inszenierung.
Es ist die alte Geschichte, wenn du dich erinnerst, der Növer hat einmal den Donald Judd einrichten lassen, Museumsräume im MAC. Mhm. Das ist deshalb problematisch, weil es ja nicht mehr veränderbar ist, aber der Donald Judd ist ein großer Künstler. Mhm. Dadurch war das zumindest temporär eine hochinteressante Geschichte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür für diese Kartongeschichten verantwortlich ist. Ist mit Sicherheit kein so großer Künstler wie der Donald Judd.
Die Next Enterprise.
Also die Firma Next Enterprise. Und ich glaube, es geht auch viel verloren. Die Kuratoren haben sich so bemüht um kluge Texte, gescheite Gegenüberstellungen, interessante Kombinationen, dieses Verweisen auf internationale Beziehungen, aber dann doch auf die Eigenständigkeit, dann gleichzeitig die eigene Entwicklung des Waterboard dokumentierend, über die wir jetzt auch noch reden könnten, nicht? Also, dass er nicht immer so ein Riesengigant ist. Sondern
nee, dazu kommen wir noch.
Ja. Also die haben sich wirklich so große Mühe gemacht und vielleicht bin ich zu, weiß ich nicht, zu sensibel oder zu angerührt oder was immer. Aber ich war über die Präsentation, über weite Strecken sogar verärgert. Manchmal ist es ganz gut, wenn die Bühnenbildentwürfe, diese Opernentwürfe zum Beispiel, die er ja auch gemacht hat in späteren Jahren, in so einem Kobel drinnen ist, dann ist, wenn man knapp davor steht,
ist es wie eine Bühne.
Ja. Ist es wie eine Bühne, da funktioniert es gut. Ja. Aber schon wenn ich 5 Meter weiter weggehe, sehe ich dort einen riesen Kisten aus Bananenschachteln. Mhm. Und ich denke mir, ich habe nichts gegen Bananenschachteln, aber ich denke mir, das ist misslungen.
Ja.
So sehr die Ausstellung an sich gelungen ist.
Ja. Weil man kann, ich habe mir dann gedacht, so okay, vielleicht hat das auch, was zu tun mit der Idee der nachhaltigen Materialien oder das irgendwie so ökologisch verträglich. Aber dann könnte man ja aus diesem Karton auch einfach Sockeln machen, die jetzt nicht so einen architektonischen...
Ja, so vordergründig
ja,
sind.
Ja, ja. Ja. Also das wäre ganz interessant, die Leute zu fragen. Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, die haben gesagt, sie fanden das spannend, weil er mal anders.
Ja. Naja, weil anders alleine. Natürlich dieses mit dem Gegensatz spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass einer sagt, da gibt es Bronze und Eisen, also Bronze und Kalkstein und Marmor und Sandstein und dagegen quasi wie ein Yin und Yang oder wie halt als dualistisches Gegenüber, antagonistisches Gegenüber, dieses weiche Popkarton.
Noch dazu in einer
Gagelform.
Ja, es ist ja leider ein Podcast, jetzt sieht man nicht, aber ich kann euch da draußen, also dieses Gesicht jetzt gerade beim Herbert, wie er sagt, diesen Pappkarton, das ist jetzt, wäre
ja,
schön.
Also, ja. Interessanterweise haben sie nämlich in dem wunderbaren Katalog viele der Skulpturen ordentlich und ohne diese Architektur abgebildet.
Nicht? Ja, stimmt, auf weißen Socken.
Diese Lieblingsfigur von mir, diese große Liegende aus 63 da aus Kunst, Karstmarmor, ist auf einem weißen Sockel abgebildet.
Aber das ist eine hochinteressante Frage, die jetzt da, also wenn du da jetzt durchblätterst, weil in diesem Katalog, und dieser Katalog ist ja im Gegensatz zur Ausstellung gemacht, um zu bleiben, da wird es ganz klassisch, da sind die Skulpturen ganz klassisch dargestellt, auf weißen Sockeln, und es ist einfach vielleicht, ist es auch die Idee gewesen, mit dieser Ausstellung einfach einmal etwas zu probieren, wenn man weiß, das ist jetzt eh nicht für die Ewigkeit gemacht? Ist es ein Versuch oder eine Inszenierung? Also es muss ja irgendwie...
Ich überlege mir jetzt, warum mache ich eine Ausstellung als Museumsdirektor? Weil ich möchte dem Publikum den Künstler nahebringen. Und zwar so nahebringen, dass sie Freude haben mit ihm. Dass sie über den Bauch geht, reinkommen und sagen, boah, schön, super oder was immer. Mhm. Interessant, diese Abstraktion und so. Aber du kommst da hinein und es ist so eine Unruhe auch. Es ist eine Unruhe. Und wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel diese vier halbgroßen Figuren aus den frühen 50er, glaube ich 53, 54, nicht? Diese
jeweils, 54, 56 und zweimal 58.
Genau, bis 58. Die sind eine wunderbare Gruppe. Die
Katalog Gruppe. Hier vor einer Weile.
Ich habe es jetzt genau auf Seite 98 verdient. Dort stehen sie auf so einem Karton und dann stehen sie vor einer braunen Wand. Mhm. Also unzugänglicher oder unpräsentabler geht es gar nicht. Mhm.
Aber also ich stelle mir das ja so vor, wie so eine Ausstellung entsteht, da gibt es einmal das Konzept, okay, da wird also der Wotoper in den internationalen Kontext gestellt und dann weiß man, okay, wir machen das im Belvedere 21 oben, die Räumlichkeiten sind vorgegeben und dann werden wahrscheinlich ein paar Konzepte ausgearbeitet zur Präsentation und dann hat wahrscheinlich die Firma Next Enterprise Architects halt auch einen Vorschlag gemacht und ich meine, ich weiß ja, wir wissen ja selber, wie das ist. Wenn wir jetzt einen Katalog machen und es kommt
der Grafiker, ich vergängel mich auch oft.
Dann denkt man so, wow, das ist aber mal was anderes oder das schaut irgendwie fesch aus. Ja. Ich glaube, das ist einfach so dem Umstand geschuldet, dass man da halt einfach etwas Originelles machen möchte. Weil die Skulpturen von Fritz Wotruper, die stehen im öffentlichen Raum auf Stein oder auf Betonsockeln, so wie man sie kennt. Ich glaube, das ist das Ziel, sie mal ein bisschen in einem anderen Umfeld zu zeigen. Ja. Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen. Ich bräuchte das auch nicht, weil es tut, es macht die Skulptur nicht besser oder schlechter. Ja. Und je weniger dieser Podest redet, desto besser ist es. Der sollte nicht mitquatschen. Und wir quatschen jetzt schon 10 Minuten drüber. Das ist eigentlich falsch.
Ja? Ja,
aber es ist so vordergründig. Also reden wir über den Wotruper.
Ja.
Wenn man reinkommt, sieht man ja gleich. Und wie wir mit der Straßenbahn raufgefahren sind, hast du mir erzählt, wie deine Annäherung war, auch in den 70er Jahren schon. Da ist natürlich so seine künstlerische Heimat schon sichtbar. Also dieser eine Torso da in Marmor.
Also 28, 29.
Ja. Noch ganz im Stile von seinem Lehrer, dem
Hanak.
Anton Hanak. Ja. Und dann, also ich meine...
Auch interessant, ein Korpus, also der ja eigentlich so gültig ist, mindestens 30 Jahre, weil... Solche Sachen macht dann der Otto Eder, der Frühe, solche Sachen macht dann später der Hrdlička, solche Sachen hat der Hanak auch gemacht. Und das zeigt auch seinen wirklichen dreidimensionalen, packenden Zugang. Also er war einer, der das Dreidimensionale kapiert hat, das Körperhafte kapiert hat. Eine wirklich interessante und schöne Arbeit, die ganz früh ist, also 7er Jahr, 1907 geboren und das ist 28, 29. Also
aber mit dieser ganz frühen Zeit hält sich die Ausstellung nicht lange auf.
Weil es geht, glaube ich, nur ein Objekt
hat. Ja, ne? Es geht dann gleich so zu diesem Sitzenden da mit dem eigenartig
stilisierten Gesicht. Ja, das ist eine interessante Figur, da würde ich gerne mit vielen Leuten darüber diskutieren. Ob das jetzt gelungen ist, ob Wotruper heute noch dazu Ja sagen würde. Es hat natürlich auch die Kraft der Skulptur, das Raumgreifende, die Präsenz. Aber es ist natürlich ein Ausgangspunkt. Ein Ausgangspunkt auch für etwas, was dann ganz typisch ist für die 40er Jahre.
Aber da muss man schon sagen, also er ist ein 1907er Jahrgang. Die 30er Jahre... Und die 40er Jahre sicherlich sehr schwer für ihn.
Also auch er war 7 Jahre lang in der Schweiz im Exil.
Und da irgendwie eine Eigenständigkeit zu entwickeln, also das man sieht es natürlich. Also nach dem Krieg ist eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war.
Ja.
Aber so richtig durchbrechen tut es ja bei ihm dann erst ein bisschen später.
Ich würde sagen, erst Mitte der 50er.
Ja, Anfang der 50er. Da scheint er ja relativ lange zu kämpfen.
Ja.
Um das Neue.
Das stimmt. Denn auch wenn die, jetzt sage ich einmal, die Religionsmitglieder der Wotroper Verehrung mit einiger Berechtigung schon auch auf die späten 40er Jahre hinweisen, so wie diese stehende Frau, die er dann als weibliche Kathedrale nennt und so weiter. Aber das sind Abstraktionen, Abstraktionsversuche, auch dann dieser, in der Ausstellung kommt es ja dann als nächstes, der Denker, das ist so auch, glaube ich, 48 oder 49, da ist man ein bisschen so an Gemeindebauskultur erinnert, was natürlich unfair ist, weil die danach passiert ist, nicht? Mhm. Also da haben dann doch einige. Aber für mich, und das sage ich jetzt, wird er wirklich gut erst, nämlich gut, wird er der Wotroper mit den frühen 50er Jahren, wo es ihm gelingt, die Abstraktion so weit zu führen, dass das Naturalistische oder das Wiedererkennen immer weniger wichtig ist, wo das Prinzipielle zum Thema wird. Ne? Mhm.
Eben. Ja, ich meine, ich glaube, er hat dann schon so seinen Weg gefunden und man sieht ja dann, ich meine, es beginnt schon sehr früh, also ganz früh steht mal so ein Aristide Maillol und ja. Dann, aber weil das ja auch jetzt dann besprochen wurde, wie seine Kunst standhält im internationalen Vergleich. Wie ist so dein Eindruck jetzt dann so in den 50er, also in den 50er Jahren? Also für mich wieder
international wichtig und bedeutend mit den frühen 50er Jahren. Mhm. Und zwar nach den Dingen, die ich zuerst schon genannt habe. Auch die menschliche Kathedrale oder sowas aus 49, das sind Abstraktionen. Das zeigt, dass er gespürt, was im Stein drinnen ist und so weiter. Aber wo er für mich bedeutend wird, ist dort, wo er beginnt zu verblocken. Also da, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist jetzt das Vorbild, das entlang der Natur nur mehr ein Anlass. Zum Beispiel die frühe große liegende Figur, das ist ja wirklich was Hochinteressantes, der Canetti hat darüber geredet und so. Da löst er sich und da wird er eigenständig und er findet eigentlich wieder was Neues. Da ist er international bedeutend. Davor ist natürlich, jetzt sage ich noch einmal, in der Wotroper Verehrung durchaus verständlich, dass alle diese Dinge, dass alle diese Dinge auch hochgeschätzt werden. Aber da hat er für mich keine internationale oder keine weitgehende Relevanz. Aber ab diesen Punkten muss man sagen, die ganze Welt, die Leute, die sich auskennen, wenn die sowas sehen, sagen sofort
Wotroper. Also es ist eine, er braucht ein bisschen, also er nimmt Anlauf. Dann gelingt ihm wahrscheinlich auch mit der Überzeugung auch das.
Ja, mit 40 plus, 40 plus, in der Akme, in der Reife, im Höhepunkt deines Lebens, hat er seinen Weg gefunden.
Und da bleibt er dann.
Da bleibt er und leistet Bedeutendes.
Ich hatte auch so das Gefühl, dass alles das, was dann später auch drin ist, das ist dann schon Mitte der 50er Jahre sichtbar.
Ja.
Also manchmal hinten raus wird er dann ein bisschen größer, verschachtelter, vielleicht dann noch einmal ein bisschen verspielter.
Es ist riesen drunter zum Beispiel, nicht? Ja.
Aber es ging ihm ja eigentlich immer um den Menschen. Also
um die Figur. Die Figur,
ja. Jetzt hat er ja ganz zum Schluss, ich meine, da können wir vielleicht kurz springen, also relativ später noch mit der Kirche, mit der Wotroper Kirche, eine Architektur geschaffen, wo dann die Menschen halt drinnen waren. Aber für mich...
Da konnte er eines machen. Bei ihm geht es ja immer um das Stehen, um das Tragen, um das Halten und das Liegen. Bei einer Skulptur insgesamt. Das sind die Körper. Und bei der Kirche hat er jetzt nicht diese Notwendigkeit des figürlichen Vorbildes, sondern da hat er Architektur. Da kann er es machen, wie er macht. Und dort ist es auch sehr überzeugend, sehr, sehr konzis, das stimmt auch ästhetisch alles, von allen Seiten, wenn man sich das Modell anschaut, das dort ist, wo immer du hinschaust,
ist es perfekt. Von oben funktioniert es nicht so.
Ja, von oben ist ein bisschen, aber das ist ja nie geplant.
Aber das ist jetzt, wenn also dieses, Was ich eigentlich sagen wollte, es ist für mich in diesen liegenden Figuren schon sehr viel Architektur drinnen. Sehr gebaut, es ist sehr tektonisch.
Ja.
Und es gibt diese spannende Übergangsphase, wo er sich eigentlich von allem, was noch irgendwie so an die Figur oder an einen Naturalismus erinnert, wo er dagegen ankämpft. Also davon trennt er sich spät. Also es gibt da hinten so ein Gebilde, wo so ein paar Köpfe drinnen stehen. Mhm. Und da sieht man ganz schön diese Entwicklung des Kopfes und das sieht man da manchmal noch Lippen.
Wo man also denkt, diese, so, die Heads überhaupt, die Köpfe. Ja.
Also ich glaube, der ist zwar irgendwie, wirkt da sehr viel Überzeugung in dem, was er macht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass er sich noch nicht ganz traut.
Naja.
Also er hat sich die Entscheidungen, glaube ich, auch nicht einfach gemacht.
Das ist ja eine ganz spannende Situation. Wenn man die Zeit kurz nach dem Zweiten Krieg nimmt, 45, waren ja die, er kommt zwar wieder zurück aus der Schweiz, aber wenn du an den Böckel denkst, der plötzlich glaubt, er muss jetzt abstrakt malen, um einfach zeitgerecht zu bleiben. Und dann etwas macht, was er eigentlich nicht kann. Der Böckel ist kein abstrakter Maler, der Böckel ist ein Bratzenmaler, einer der grandiosesten Farb- und Gestalter und so weiter, aber er ist nicht einer, der jetzt plötzlich abstrakte Welten schafft. Mhm. Und der Wotopar ist auch nie ein Naturalist, auch wenn er in frühen Zeiten natürlich entlang der Natur und noch so weiter. Und der eine Kopf, den du da meinst, mit dieser Gips, ich glaube, ein Gipskopf ist oder sowas, wo die Lippen und die Augen so eigenartig drauf sind. Ich denke, das sind jedem auch Irrwege erlaubt. Und das war für ihn wahrscheinlich ein bisschen ein Irrweg. Wenn man gleich im gleichen Kopfgebäude dort, gibt es ja andere Köpfe, die wirklich hervorragend sind und wunderbar sind. Also dieses Irritiertsein in den späten 40er Jahren, wie weit ist Abstraktion, was ist denn überhaupt Abstraktion? Hat es was mit Gegenständlichkeit zu tun, was es natürlich nicht hat, weil Abstraktion ja immer von einer Figur herkommt oder von etwas Tatsächlichem. Also das muss man ihm konzentrieren. Mhm. Aber wirklich ein Gigant. Mhm. Und da muss ich sagen, wird er dann in die 50er und in die frühen 60er Jahre, da ist er.
Ja. Und da muss man auch sagen, da ist eigentlich dieser Vergleich dann interessant international, weil da wirken manche von den zu der Zeit auch arbeitenden Kollegen so ein bisschen kleinteilig.
Ja.
So, also, ich meine, der Giacometti braucht man nicht diskutieren, großartiger.
War ein Sonderfall auch.
Ja, aber das wirkt fast ein bisschen lächerlich.
Ja,
also ich habe mir gedacht, so, na gut, das ist halt einfach nur dünn und lang nach oben. Also ich glaube, da hat er schon, also mit diesen, was ist vorher verblockt genannt, also tektonisch vielleicht auch, da hat er etwas geschaffen, das einfach über jeden Zweifel erhaben ist auch. Das kann man auch nicht. Da gibt's nichts, da kann man nichts in Frage stellen. So, das ist einfach, das ist sehr überzeugend.
Weil er sich auch um das wesentliche Thema der Skulptur kümmert.
Mhm.
Ne? Mhm. Das ist, während es gibt so andere Beispiele in der Ausstellung bei International, wo so ein bisschen dran herumgetan wird, ein bisschen. Da hat es nichts mit Skulptur zu tun, sondern das ist oft Metall- oder Stein gewordene Malerei oder irgendwelche Vorstellungen. Aber er kümmert sich um Körperlichkeit, um Dreidimensionalität, um Struktur. Mhm. Man könnte ja grundsätzlich überhaupt sagen, wofür wird denn überhaupt Skulptur gemacht, nicht?
Ja, also da habe ich so das Gefühl, für mich ist Skulptur etwas, womit ich leben möchte. Also auch so im öffentlichen Raum.
Ja.
Das muss auch irgendwie immer erneuert werden. Also weil du das so durchblätterst, also wenn diese Aufnahme geprägt ist von Blättergeräuschen, dann leidenschaftlich durch den Katalog blätterst.
Ja.
Aber ich meine, die auf den Henry Moore Skulpturen dieser Welt turnen meist Kinder herum. Ja?
Ja.
Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ja? Ja. Dafür sind sie auch gemacht. Und ich glaube, dafür ist Skulptur gemacht. Wenn im Sondwenviertel Gelidine einen Brunnen machen, dann sollen dort Leute Tauben Wasser trinken und die Leute dort sitzen und miteinander reden. Also es soll schon ein Dialog entstehen.
Ja, ja. Das Problem ist natürlich, im 19. Jahrhundert ist die Skulptur dann abgedriftet in Richtung Denkmal. Mhm. Das war so die Zähmung der Skulptur. Im Sinne von, sie muss jetzt auch funktionieren für irgendetwas, die Erinnerung an, was weiß ich, an die großen Klassiker oder Musiker oder Komponisten und Maler. Viel früher war Skulptur ja der Versuch, die Dinge nachzuahmen, nicht? Also wenn du die frühe griechische Skulptur anschaust oder die griechische hellenistische Skulptur, die waren ja derartig illusionistisch unterwegs, auch die Römer, auch bemalt und so weiter. Die wollten Ersatz schaffen, nicht? Und im 20. Jahrhundert hat sich die Skulptur ja zurückgezogen auf die Beschäftigung mit dem Menschen auf der einen Seite oder mit der Abstraktion des Menschen. Es geht ja
auch gar nicht anders, weil es gibt jetzt keine Landschaftsbildhauerei oder Stilllebenbildhauerei gibt es auch nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Aber die Bedeutung, es ist weit übers Möblieren hinaus. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel manche Leute durchaus clever, so wie der Henry Moore, sein Werk verteilt haben, indem sie zu Zeiten ihrer Berühmtheit oder ihrer ersten oder großen Berühmtheit in vielen Städten angeboten haben, Skulpturen aufzustellen, so wie wir beim Karlsplatz. Ne? Mhm. Das funktioniert ja auch, weil wir dieses an sich ja sinnlose, von der Funktion her sinnlose Ding ja zur Identifikation brauchen, da fühle ich mich wohl, da gehöre ich hin, das ist eine Belebung. Ne?
Mhm. Ich meine, man muss ganz grundsätzlich sagen, die Ausstellung passt wunderbar ins Belvedere 21, also das ist ja quasi eine Fortführung einer sehr erfolgreichen Ausstellungstätigkeit, die dem Fritz Wotruber zuteil wurde. Also ich habe nachgelesen, 70 Ausstellungen zu Lebzeiten und 50 davon im Ausland. Mhm. Das spricht schon eine eindeutige Sprache. Ja. Und also ich weiß jetzt nicht, wie jetzt jemand dieser Ausstellung begegnet, der überhaupt noch nicht, der nicht sozialisiert ist mit diesem
Typen. Ich würde gerne mit jungen Leuten reden. Ja, das sehe ich. Weil die letzte öffentliche Wahrnehmung des Wotruber ist ja wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre her. Nicht? Mhm. Dazu muss man wissen, dass ja im Keller vom 21er Haus das Wotruber-Archiv jetzt ist, mit den meisten diesen Dingen, auch dort sehr sorgfältig und vorzüglich gepflegt wird von der einen Kuratorin.
Die beiden Kuratorinnen der Ausstellung sind die Verena Gamper und die Gabriele Stöger-Spebak.
Genau, die Frau Stöger-Spebak ist ja quasi die Leiterin des Archivs. Und die haben, da muss ich schon sagen, die haben wirklich gut gearbeitet. Ja. Das ist auch die Bezüge, die sie herstellen, diese internationalen. Darum einmal, und das bin ich schon vorbei, tut es mir ja so leid, dass sie halt das falsche Kleid anzogen haben bekommen. Ne? Das ist es für mich.
Nee, wir werden, also das wird natürlich auch in der Rezeption, also interessanterweise, ich sage es jetzt auch einmal, in dem Katalog findet das keinen Widerhall, weil da ist diese Ausstellungsarchitektur nicht zu sehen. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das muss jeder für sich sehr subjektiv und persönlich beantworten, ob ihm das zusagt oder nicht. Ich kann es ganz gut ausblenden, also je nachdem. Ich finde es interessant und spannend, aber das Werk, ich meine, es schaut so schön. Also ich bitte jeden da einzuladen, diesen Katalog durchzublättern. So eine starke Skulptur vom Wotruber auf einem flachen weißen Podest, das schaut einfach super aus. Das geht auch nicht besser. Ja. Also, und dann muss man es, aber vielleicht kriegen wir da ein bisschen ein Input.
Ja, ich würde ganz gerne, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, wer wie immer für dieses Pappendeckel verantwortlich ist, wenn man mit der anruft und man das erklärt, vielleicht bin ich dann der Erste, der sagt, okay, das habe ich nicht verstanden.
Ja. Okay, na, so ist gut. Dann,
ja. Das habe ich nicht verstanden. Was ja so schön ist bei Skulpturen, ist, dass sie Kunstwerke sind, die eine Sache nicht illusionieren müssen, im Gegensatz zur Malerei, nämlich den Raum. Mhm. Im Gemälde ist der Raum etwas, was erzeugt werden muss, wenn es als Thema da ist, ist ja nicht in jeder Malerei der Raum ein Thema, aber hier bei der Skulptur ist die Dreidimensionalität eine reale. Und die Wirkung von dreidimensionalen Objekten ja eine sehr viel direktere als eine sogenannte flache oder nur in zwei Dimensionen hergestellte Realität. Daher, ich verstehe auch ich kenne viele Sammler, die zwischen ihren Bildern dann dort eine Skulptur stehen haben, da eine Skulptur stehen haben. Ich habe selber auch, ich brauche das, weil es die Dimension des Raumes dokumentiert.
Mhm. Ja, und oft ist es ja auch so, dass diese beiden Gebiete ja auch stark miteinander oder verwoben sind. Also der Fritz Wotruba hat sich ja sicherlich trotzdem auch Gedanken zur Malerei gemacht.
Naja,
der Böckel hat er auch Skulpturen gemacht.
Ja,
also, aber man merkt natürlich beim Wotruba, dass er war einfach immer Bildhauer. Es gibt dann in der Ausstellung hinten, also im Aquarelle letzten Stück gibt es so ein abgeschirmtes Eckerl, wo 40 Aquarelle, also Papierarbeiten, aufgehängt sind, um vielleicht zu zeigen, wie er an diese Themen herangegangen ist. Ja. Sind das, glaubst du, Entwurf?
Das meiste ist Entwurf, ja. Also er beginnt, wenn ich mich richtig erinnere, es fangen ja Dinge an, die schon ein bisschen an den Hanak erinnern. Er beginnt Aquarelle zu machen, um dort zu illusionieren, die Skulptur, die er dann wirklich umsetzt. Nicht? Was ein bisschen fehlt oder was ich gern auch gesehen hätte, ich weiß nicht, ob es das von ihm überhaupt gibt so oder genug gibt, so Entwürfe in Ton und Gips, so die diese ursprünglichen Herangehensweisen zum Inhalt haben.
Es muss ja auch, und damit zitiere ich ja viele Ausstellungsmacher und Macherinnen, ja auch Raum geben für nächste Ausstellungen, nicht? Also ich glaube, es wäre jetzt auch falsch, hier zu erwarten, dass es hier jetzt eine Ausstellung gibt und es muss nie wieder eine Wotruba-Ausstellung gemacht werden, weil jetzt ist alles gesagt.
Also nein, ich glaube, es war sogar sehr wichtig, weil es ist durchaus der Zeitpunkt gewesen, wenn jetzt länger nichts passiert wäre mit Wotruba, wäre er in einer Öffentlichkeit vergessen gewesen. Nicht? Also ich finde, man muss allen dankbar sein, die das gemacht haben und die das machen und die zeigen, was für ein Giganter ja auch ist, oder nicht auch, wie so ein Giganter ist in dieser Zeit, in den 50er und in den frühen 60er Jahren, wo er wirklich eine weltweit reüssiert damit und erkannt wird. Ne? Also ich kann mich an kein Objekt jetzt erinnern, wo er daneben schlecht ausgeschaut hätte. Ne?
Ja. Nein, im Gegenteil.
Ja. Im Gegenteil.
Ja. Und es taucht ja relativ selten was Bedeutendes auf am Markt. Wir haben dann kurz darüber
nachgedacht. Die Steine gibt es gar nicht mehr. Ja. Nicht? Und die Bronzen gibt es immer wieder, aber die sind natürlich auch schon ziemlich.
Was
ziemlich
so etwas schwarzen. Kosten würde, aber wer weiß, vielleicht taucht da mal was auf.
Ja, na, ich kaufe mir schon gern was.
Können wir uns engagieren. Ja.
Ich kaufe mir schon gern was. Ich weiß auch bei Sammlern und Freunden, und das ist ja auch, wirkt auch sehr, ist auch, also diese große Liegende gibt es ja nicht nur in Stein, diese frühe, sondern die gibt es auch in Bronze. Die habe ich erst unlängst bei einem Freund gesehen im Garten. Das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Also ein Gesang in Erz und Stein.
Ja, also ich glaube, wenn man die österreichische Kunst des 20. Jahrhunderts liebt und sich mit der auseinandersetzt und sie auch haben möchte, dann kommt man am Wotruba nicht vorbei.
Ja.
Ich find's schön. Es ist eine Ausstellung, die, glaube ich, auch einen guten Einstieg bieten kann. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so ein bisschen experimentell ist. Ja. Es schaut aus wie so eine Spielwiese, so eine Landschaft, die da hineingebaut wurde, um die.
Ja, zum Teil. Zum Teil schaut es aus, wie nicht ausbockt. Ja.
Also es bräuchte es nicht, aber es ist vielleicht ein Schuhlöffel.
Ja.
Und also es für mich, um jetzt irgendwie den Kreis zu schließen zu meiner Eingangsfrage, wie es dir gefallen hat, also für mich ist es jetzt so, dass ich jetzt nicht wesentliche neue Aspekte kennengelernt habe, aber ich habe zumindest jetzt einmal verstanden, wo er herkommt und wie lange er eigentlich braucht, um zu seinem eigenständigen, starken Werk zu finden. Mhm. Und als er das aber findet mit einer unglaublichen Vehemenz und auch Sturheit, dabei bleibt und das durchzieht. Mhm. Und ich glaube, so war er einfach. Und also ich meine, von dem Böckel, von dem wir immer wieder sprechen, dass er sich halt manchmal dann hinten raus in so Abstraktionsversuchen vergeht oder verrennt, das hat er nicht gemacht.
Ja, die Fehler hat er vorher gemacht. Ja. Nein, zum Wotopass noch zu sagen, er ist auch für mich, wenn ich so jetzt rückschaue, er ist so ein Vertreter einer unter Anführungszeichen Klasse von Künstlern oder einer Generation von Künstlern, die ja so einen Allmachtsanspruch hatten irgendwie. Also die, ich glaube, in den 50er und 60er Jahren ist nichts ohne den Wotopa passiert kulturell. Mhm. So wie nichts ohne den Roland Rainer passiert ist in der Architektur, der ja auch ein großer, ganz bedeutender Künstler ist. Und so wie ein bisschen vorher auch nichts ohne den Böckel passiert ist. Nicht? Das, die Kunst war damals nicht demokratisiert. Vielleicht ist es heute ein Fehler, dass sie demokratisiert ist, weil es braucht auch diese, aber so wie wir diskutieren heute, die Position der Regisseure und der Dirigenten in ihren Allmachtsvorstellungen, so würde man auch heute diese Leute diskutieren in ihrer Allmachtsvorstellung. Weil der Wotopa hat am Tisch gehabt und gesagt, so kehrt es. Ne?
Um vielleicht zum Abschluss zu kommen, jetzt nochmal an dich die Frage, jetzt mal alles beiseite schiebend, was dich irritiert hat.
Ja.
Wie lange wird es, glaubst du, brauchen bis zur nächsten umfassenden Wotopa-Ausstellung? Und wirst du es noch also, erleben? Was ist neu? Du hast vorher angesprochen, dass doch einiges auch
entdeckt. Naja, für mich war nicht so klar diese Zentrierung auf die mittleren und späteren Jahre, sondern ich hatte dieses Bild, Wotopa ist ein Gigant, der da so diese Entwicklung durchmacht wie das junge Genie und dann ist er immer gut und er entwickelt sich und dann kommt er. Dieser Weg war für mich nicht so lückenlos, es sind so speziell in der Frühzeit so Sachen, wo man denkt, naja, aber dann, wo er es schafft, und in seinen frühen 40ern, mittleren 40ern, das ist also für mich die neue Einschätzung. Mhm. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren einmal, weil ich was gesucht habe, die Monographie durchgeschaut, diese verdienstvolle Werkverzeichnis, Werkmonographie. Und ich habe das Buch dann weggelegt und habe mir gedacht, irgendwie ist da, habe so ein Gefühl von Einseitigkeit gehabt. So, da läuft immer nur in eine Richtung. Ne? Das stimmt nicht. Also die Wirklichkeit, die Konfrontation mit diesen, also ich habe mich in ein paar Steine jetzt da oben verliebt. Verlieben kann man sie, weil kriegen tut man sie nie. Also ich halte ihn, er wird im Walhalla der österreichischen Kunst, dort wo er jetzt ist, auch bleiben. Mhm. Weil mit wesentlichen, wichtigen Dingen.
Du bist jetzt mit dem Katalog durch, du hast durchgeblättert.
Ja.
Und das ist ein Zeichen für uns, wir können für heute schließen.
Ja, mit der Empfehlung,
dorthin zu gehen,
mit der Empfehlung, sich jetzt nicht von den Ärgernissen, die ich da formuliert habe, ablenken zu lassen, sondern ein eigenes Bild zu machen, weil ich sage es jetzt noch einmal, das ist das, was ich empfinde, das hat nichts mit dem Umstand zu tun, dass das wirklich so ist, vielen Leuten wird das gefallen und das ist auch gut, denn Kunst funktioniert über den Bauch. Lass mich dann gern in jede Diskussion ein. Hoffentlich meldet sich jemand bei mir.
Ja, also bitte hier der Aufruf.
Ja.
Ich werde jetzt deine Telefonnummer
hier. Nein, das ist nicht unbedingt.
Aber die Zuhörer vom Podcast wissen wahrscheinlich, wie man dich
erreicht,
wie man an dich rankommt. Ja. Also danke dir fürs Gespräch und
danke dir für die Begleitung dorthin.
Ja, bis bald. Das war es auch schon wieder mit unserer Besprechung der Wotopa-Ausstellung im Belvedere 21. Natürlich habe ich nach der Aufnahme nochmal nachgeschaut und natürlich sind im Katalog auch Fotos der aktuellen Ausstellungsarchitektur drinnen. Ist wahrscheinlich auch gut, weil dann kann man dann auch im Nachhinein nachschauen, was wir denn da so meinen. Aber bitte geht's hin, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist uns ganz wichtig, hier festzuhalten, dass das sehr subjektive Wahrnehmungen sind. Und das ist auch, glaube ich, ein Asset dieses Podcasts, dass wir hier nicht gestreamlined eine Meinung vertreten, sondern von der Lunge auf die Zunge gerade heraus sagen, was uns da so beschäftigt. Bedanken möchte ich mich wie immer bei Sarah und Matthias. Sarah für die Stimme, Matthias für die Produktion. Und ich freue mich schon sehr, wenn es nächste Woche weitergeht. Ich werde mit Adrian Kovanz sprechen über die Ausstellung seiner Mutter in der Albertina. Da freue ich mich schon sehr. Und ja, ein paar weitere Interviews, Podcast-Gespräche sind schon geplant. Bleibt auf jeden Fall dran, bleibt uns gewogen, hört wieder rein, wenn es wieder heißt, Ausgesprochen Kunst.